Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 26. November 2012 zum Thema zwischen stadthistorischen Narrativen und zeithistorischer Aufgabe über die Erforschung der Hitlerbauten in Linz. Zu Gast ist Silvia Necker, Zeithistorikerin mit Schwerpunkt auf Architektur und Stadtgeschichte, Kuratorin. Gastgeberin ist Dominika Mendl.
Herzlich willkommen zum Kepler Salon. Gästin Silvia Necker, Frau Professor Silvia Necker.
Frau Doktor.
Frau Doktor, bitte.
Wir müssen nicht übertreiben.
Ich hätte gern Professorin gesagt. Ja. In der österreichischen Titelsucht. Bevor wir starten, möchte ich darauf hinweisen, die Gastronomie Kainzl wird Sie sehr gerne bewirten. Es passiert in diesem Moment. Machen Sie davon Gebrauch. Sie wissen wahrscheinlich alle, wie es ungefähr läuft. Es wird jetzt circa 20 bis 30, eher 20 Minuten Input geben zum Thema, über das ich mich gleich auslasse, kurz. Danach sind Sie gefragt, Ihre Fragen, Ihre Meinungen dazu. Sie wissen ja, wir haben zwei Mikrofone im Einsatz. Warten Sie, sprechen Sie hinein. Die Sendung wird aufgezeichnet. Sie können es dann auf der Homepage nachhören als Podcast. So, ich schaue nochmal auf die Liste, dass das alles seine Ordnung hat. Eigene Person vorstellen. Gerne. Mein Name ist Dominika Mendl, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Gäste vorstellen, auch sehr gerne. Frau Dr. Silvia Necker, sie wird heute zu uns sprechen zum Thema zwischen stadthistorischen Narrativen und zeithistorischer Aufgabe, konkret über die Erforschung der Hitlerbauten in Linz. Es ist dies heute eine Kooperationsveranstaltung mit dem Stadtmuseum Nordico sowie dem Institut für Neuere und Zeitgeschichte der Kepler-Uni Linz. Eben dort hat unsere Gästin auch einen Lehrauftrag noch bis Jänner, wenn ich das richtig verstanden habe. Ebenfalls bis Jänner läuft die von ihr kuratierte Ausstellung, um die es sich heute auch dreht. Und zwar im Nordico, gemeinsam mit Elisabeth Kramer, die kuratiert Hitlerbauten in Linz, Wohnsiedlungen zwischen Alltag und Geschichte 1938 bis in die Gegenwart. Silvia Necker arbeitet als Zeithistorikerin und Klangwerkerin in Hamburg und Kiel. Schwerpunkte sind Architektur und Stadtgeschichte sowie die Geschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert. Und kurz eine Einführung meinerseits, also wir haben ja gerade im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt emotionale Debatten erlebt, mitgemacht über die Hitlerbauten, und zwar die Repräsentativbauten, Nibelungenbrücke und Brückenkopfgebäude, beziehungsweise jetzt auch sehr brandheißende Debatte, das Geburtshaus Hitlers in Braunau. Und die grundsätzliche Frage ist ja, wie ist mit dieser politisch unzuverlässigen Architektur umzugehen, wie weit soll der Denkmalschutz gehen, also insgesamt sehr emotional. Aktuell jetzt aber in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind die fast 11.000 Wohnbauten, die zwischen 1938 und 1945 in Linz errichtet worden sind, die wir gerne und nicht immer ganz reflektiert als Hitlerbauten bezeichnen. Genau, ja, ich möchte Ihnen jetzt eigentlich gar nicht zu weit vorgreifen. Wollen Sie schon einsteigen?
Ja, nun ein bisschen weiter, ich komme gleich.
Nein, ich habe nur mehr zwei Sätze da.
Nicht so gut.
Es geht um die Ideologie hinter der Architektur, aber nicht nur. Also die Wohnbauten sind ja der Wohnraum für die Volksgemeinschaft, die deutsche Volksgemeinschaft, sondern es geht auch um die Art, wie sie errichtet wurden, und zwar durch Fremd- und Zwangsarbeit, sowie auch um die Materialien, die ja unter anderem aus dem KZ Mauthausen gewonnen wurden. Von daher geht es zur heutigen Nutzung, die Hitlerbauten sind ja zum Großteil noch bewohnt. Jetzt könnten Sie einsteigen.
Gut, dann steige ich genau ein. In der Tat, diese 11.000 Wohnungen sind alle bewohnt. Es gibt eigentlich keinen Leerstand. Und wir hatten diese Veranstaltung hier geplant, worüber ich mich sehr freue, dass ich hier eingeladen bin, im Kontext eben der Ausstellungsplanung. Und idealerweise ist Halbzeit dieser Ausstellung, und ich hoffe, einige von Ihnen waren schon mal dort, haben sich das angeschaut.
Wer hat es denn schon gesehen?
Das ist ja jetzt wieder in der Schule.
Ja, ich genieße das einmal im Monat, darf ich auch.
Okay. Und im Kontext der Ausstellung wurden ja einige Berichte eben gezeigt, entweder in TV-Sendern oder vor allen Dingen auch die Presse hat sehr viel berichtet, was uns beiden Ausstellungsmacherinnen sehr gefällt, dass es ein Anstoß ist, darüber zu sprechen und zu diskutieren. Und es gibt ein Zitat in den oberösterreichischen Nachrichten, das heißt es, wir urteilen nicht, wir werten nicht, wir stellen die Hitlerbauten in möglichst vielen Aspekten dar. Und das ist tatsächlich ein Ziel dieser Ausstellung, eben etwas offen zu legen oder das schon Offengelegte noch sichtbarer zu machen und die Möglichkeit vor allen Dingen eine kontroverse Diskussion oder eine Auseinandersetzung eben anzubieten durch die Ausstellung, aber eben auch durch den Katalog. Viele sagen natürlich, na gut, 11.000 Wohnungen, das ist doch sichtbar genug eigentlich, man sieht sie jeden Tag. Und wir hatten auch die ganzen Diskussionen Linz 09, sagen wir Linzer mir immer. Und es gab doch auch verschiedene Kunstprojekte. Also vermeintlich scheint ja überhaupt kein Bedarf zu sein, das jetzt weiter zu vertiefen und genauer anzuschauen. Und doch, glaube ich, ist eben das Stadtmuseum genau der richtige Ort, dies zu tun, um all diese Fäden aufzugreifen und dann eben in alte, aber eben auch in neue Kontexte zu stellen. Und insbesondere dann, wenn wir eigentlich jetzt den Punkt erreicht haben, wo an dem eben viele junge und alte Österreicher und Deutsche sagen, naja, es wäre eigentlich genug über diese Geschichte des Nationalsozialismus geredet worden. Das Thema Langeweile eigentlich. Also es gibt ganz auch bei vielen Lehrveranstaltungen, die ich mache zur Geschichte des Nationalsozialismus, immer so diese Rückmeldung, naja, eigentlich wissen wir doch alles schon. Das haben wir in der Schule rauf und runter gemacht und wir sind eigentlich gesättigt mit dem Thema. Und wenn Sie dann eben die Lehrveranstaltung machen, müssen Sie merken, dass Sie doch erstaunlich viel nicht wissen. Und so ging es mir auch mit den Studierenden hier an der Johannes-Kepler-Universität, die oftmals gar nicht wussten, dass diese 11.000 Wohnungen zum großen Teil eben als Werkwohnungen der Hermann-Göring-Werke gebaut wurde und welche Bedeutung eigentlich dieses Werk tatsächlich für die Stadtgeschichte von Linz besitzt. Und auch trotz der pionierhaften und schon über 25 Jahre andauernden Forschungen des Stadtarchivs, glaube ich, braucht es immer wieder neue Impulse für eine Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, insbesondere wenn sie eben so stadtbildprägend ist wie die sogenannten Hitlerbauten. Und neue Impulse meint eben auch, dass eine neue Generation andere Fragen stellt an das gleiche Material. Und insofern, glaube ich, kann es eigentlich nicht oft genug geschehen, dass es eben irgendeine Form von Publikation oder eben wie in diesem Fall eine Ausstellung gibt, die sich diesem Thema widmet. Wenngleich es natürlich auch viele Kritik gibt. Also ich weiß nicht, ob Sie vor 1,5 Wochen die Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen haben. Dort hat Dieter Patetzko unsere Ausstellung angeschaut und kritisiert und meinte eben, wir würden viel zu wenig diese verlockende und verführerische Wirkung der Siedlungen thematisieren und vor allen Dingen ihre Funktion für die Propaganda als Worte aus Stein, mit der die NS-Diktatur so sein Argument eben Millionen in den Bann gezogen habe und dieser Bann würde eben bis heute anhalten und deswegen müsste man gerade über diesen Aspekt sprechen. Das ist einerseits richtig, das zeigt sich immer dann, wenn über NS-Architektur in Linz diskutiert wird, dann gibt es nämlich gleich die Emotionen, überschlagen sich regelrecht. Aber ich würde trotzdem nachfragen, ob das tatsächlich für diesen Wohnungsbau gilt. Sind es Worte in Stein? Oder ist es nicht ein anderer Aspekt, den man viel stärker betonen müsste und den eben die ältere Generation von Forschern noch nicht so sehr betont hat, nämlich die Frage nach dem Konstrukt Volksgemeinschaft, eben als soziales Bindemittel. Nicht so sehr die Architektur, als vielmehr eben diese Volksgemeinschaft, die dort drin wohnen sollte. Und da spielt eventuell die architektonische Inszenierung an zweiter Stelle eine Rolle. Und insofern bin ich auch froh, dass wir tatsächlich diese Wohnsiedlung in den Blick genommen haben, weil ich den Eindruck habe, dass tatsächlich diese architektonische Inszenierung im Sinne von Donauverbauung an der Linz, an der Donau oder hier in Berlin diese Germania-Planung, dass das immer im Vordergrund stand und eigentlich jetzt so langsam das Bewusstsein dafür kommt, dass man eigentlich diese Siedlungen in den Blick nehmen müsste. Und drittens würde ich Herrn Batesko natürlich antworten, dass eigentlich der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass das Sigmund Baumann als Ambivalenz der Moderne bezeichnet hat. Und diese Ambivalenz sollte man eigentlich nicht zugunsten einer Einordnung in gut oder schlechte Bauten in böse Architektur oder gute Architektur eben wegräumen. Es ist eben der Fall, dass diese Siedlungen modern sind und gleichzeitig in einem verbrecherischen System gebaut wurden. Und genau diese Ambivalenz müssen wir einerseits aushalten, einerseits überhaupt identifizieren und dann eben auch einen Umgang damit diskutieren. Und genau das wollen wir auch heute Abend tun. Ein wichtiger Teil der Ausstellung ist eben dann, das runterzubrechen auf den Ort an sich, an Linz, also die städtische Identität, die hier angesprochen wird. Wer gehört eigentlich zu Linz? Durch was wurde die Stadt im 20. Jahrhundert geprägt? Und welche prägnanten Elemente sind in der Stadtbaugeschichte von Linz wichtig? Und ein sehr wichtiger Teil in der Tat sind diese Hitlerbauten, die in eben tatsächlich noch nie in einer Ausstellung genauer thematisiert wurden. Das heißt nicht, dass es dazu nichts gibt. Ich hatte ja vorhin genannt, dass es die Forschung des Stadtarchivs gibt und es gibt viele Kunstprojekte. Aber dass man sozusagen an einem städtischen Ort wie das Stadtmuseum eben diese Auseinandersetzung eingeht, das ist tatsächlich die Funktion dieser Ausstellung. Und dass wir über diese städtische Identität sprechen, wer eigentlich dazugehört und wer nicht dazugehört, das verweist natürlich genau auf das, was ich gerade eben angesprochen habe, nämlich auf das Konstrukt der Volksgemeinschaft, in dem eben immense Inklusions- und Exklusionsprozesse vonstatten gingen, nämlich die einen bauen die Wohnungen und die anderen wohnen ja drin. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was diese Bauten besonders macht und was eigentlich auch notwendig macht, an diesen Entstehungszusammenhang zu erinnern. Und auch das ist eben Teil dieser Ausstellung. Wir knüpfen dann natürlich an viele Arbeiten, wie zum Beispiel die von Michael John zur Bevölkerungspolitik in Linz im 20. Jahrhundert. Aber ich glaube, diesen Aspekt könnte man noch viel stärker betonen und auch wir sehen uns nicht als letztgültige Antwort, sondern natürlich als einen kleinen Teil von hoffentlich noch ganz vielen folgenden Projekten. Es geht also um die Analyse des Entstehungszusammenhangs. Sie hatten es schon genannt, wer hat die Siedlung gebaut, woher kam das Baumaterial, welche städtebauliche Grundidee ist zu erkennen, wer konnte überhaupt einziehen und welche Wohnungs- und Sozialpolitik wurde verfolgt. Und in diesem Sinne handelt es sich tatsächlich um einen sehr stark zeithistorischen Zugang, der die Analyse des Historischen ein wenig Betrachtung des gegenwärtigen Alltags vorzieht, das gebe ich ganz offen zu. Wir haben eben keine Tische und Stühle, wie wohnt man im Hitlerbau aufgestellt. Das wollten wir, das können wir in einer anderen Ausstellung mal machen, aber ich glaube, in dem Fall war es gut, grundlegende Fragen zu stellen nach der Entstehung dieser Bauten. Und drei Dinge waren uns dabei wichtig, jetzt kommt sozusagen die pädagogische Aussage, ja, zeigen und eben nicht erklären, nicht letztgültig zumindest, und auch eher fragen als beantworten und zur Diskussion stellen und tatsächlich auch nicht diese Deutungshoheit zu beanspruchen, die manche andere Institutionen vielleicht glauben, beanspruchen zu müssen. Aber ich glaube, das Stadtmuseum sollte viel mehr eben ein offenes Forum sein für solche Diskussionen. Und insofern verweigern wir uns ein bisschen diesem sich aufdrängenden Trend der letzten Jahre, Museen müssten die Welt erklären. Wir sind es fast überhaupt nicht mehr gewohnt, verunsichert zu werden oder Unsicherheiten auszuhalten, sondern es muss immer alles zusammengeführt werden in eine klare Antwort. Und ich kann Ihnen einfach sagen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird man keine klaren Antworten finden, sondern man findet eigentlich nur weitere Fragen. Und man kann leider nicht alles in einer Ausstellung zeigen. Insofern haben wir eben uns auf eine Linie reduziert. Wir haben Dokumente rausgesucht, Karten, Fotos in dieser Ausstellung gezeigt und die tatsächlich in eine chronologische Abfolge gebracht. Und so ist auch unser Katalog aufgebaut, der hier als Timeline im Moment läuft auf dem Bildschirm. Denn wir haben es grundsätzlich so gemacht, dass die linke Seite ist Text, die rechte Seite sind nur Bilder. Und wenn Sie den Katalog durchblättern und nur die rechte Seite der Bilder betrachten, sehen Sie sozusagen eine Zeitleiste der Hitlerbauten von 1938 bis eben in die Gegenwart. Sozusagen eine andere grafische Umsetzung dessen, was wir eben in der Ausstellung gezeigt haben. Insofern funktioniert die Ausstellung eben über eine Verknüpfung des Gezeigten und langt dann tatsächlich den Betrachterinnen ab. Und da muss ich sagen, das ist gar nicht so einfach, weil das kriegen wir auch immer wieder zurückgemeldet, dass man sich mal ein bisschen genauer mit diesen Publikationen, Karten, Dokumenten, die da ausgestellt sind, auseinandersetzen muss. Und anders als in klassischen historischen Ausstellungen haben wir eben nicht jedes Objekt beschriftet, sondern wir haben uns dafür entschieden, eben eine größere Länge, längere Beschreibung zu geben, die den Kontext aufweist. Und ich werde gleich nochmal ganz kurz sozusagen auf die Schlagworte der Ausstellung eingehen, um denjenigen Einblick zu geben, die die Ausstellung jetzt noch nicht kennen. Wir sind also vorgegangen, falls Sie vorhin das erste Bild gesehen haben, das war eine Karte von 1835, und überhaupt die ersten drei Grafikseiten auf der rechten Seite sind eben Stadtkarten von Linz, was ich auch einen sehr wichtigen Zugang finde zur Stadtgeschichte, eben nicht nur über die Fotos, da habe ich gewohnt, sondern eben tatsächlich mehr auf dieser abstrakten Ebene zu schauen, wie sich Stadt entwickelt. Und diese ersten drei Karten, die wir in dem ersten Raum zeigen, zeichnen im Prinzip diese Entwicklung der Stadt Linz eben von Mitte des 19. Jahrhunderts bis eben Mitte des 20. Jahrhunderts nach, im Sinne einer Urbanisierung, die dort stattgefunden hat und die vielleicht etwas später eingesetzt hat als in anderen Städten. Dann gehen wir im zweiten Schritt, im zweiten Raum, wir machen jetzt sozusagen einen kurzen virtuellen Rundgang für diejenigen, die das schon gesehen haben, können jetzt einfach mitgehen. Im zweiten Raum geht es eigentlich um die stadtgeschichtlich ganz entscheidende Zäsur von 1938. Linz wird zur sogenannten Patenstadt des Führers und bekommt eben eine besondere Bedeutung als einer der fünf Führerstädte neben Hamburg, Berlin, München und Nürnberg. Und das ist aber nicht allein das Entscheidende, sondern ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich diese Personalisierung, die dann auch in sämtlichen Publikationen abzulesen ist, nämlich dieses Gerede von Hitlers Heimat, Hitlers Jugendstadt, die sozusagen diese Stadt nochmal an diese Person bindet. Und ich könnte mir auch vorstellen, und darüber können wir auch diskutieren, weil da sind wir im Prinzip, das ist so eine offene Frage, die sich irgendwie nicht anständig klären lässt, wann eigentlich diese Bezeichnung Hitlerbau aufgetaucht ist und mit welchen verschiedenen Zuschreibungen diese Bezeichnung belegt ist. Tatsächlich beginnt eben 1938 dann die erste Bautätigkeit, und das, was Sie rauf und runter kennen, nämlich die zwei Brückenkopfgebäude und die Brücke, die wir auch im Modell einmal ausstellen, beziehungsweise wir stellen die alte Brücke aus, die dann abgerissen wurde. Wir machen dann einen Zwischenschritt in einem Raum, in dem wir eben tatsächlich diese Inszenierung, vielleicht hat Herr Batetzko gar nicht diesen Raum betreten und deswegen dachte er, wir reden nicht darüber, weil wir haben ja gerade in diesem Raum, der benannt ist mit inszenierter Faschismus, tatsächlich die Möglichkeit, zwei Führerstädte im Vergleich zu betrachten, nämlich einmal Hamburg, einmal Linz. Beides Städte, die sich am Fluss inszenieren wollten, eben an der Donau und an der Elbe und die sozusagen die klassischen Merkmale aufweisen, was man so braucht. Ein Aufmarschplatz, ein großes Gebäude. In Hamburg war es zum Beispiel ein Wolkenkratzer von 250 Meter Höhe. Man braucht verschiedene Kulturbauten, die es eben Linz zuhauf geben sollte. All das gehörte zu diesem klassischen Gauforum, was Sie sowohl in Hamburg als eben auch in Linz finden. Und dann gehen wir aber genau in das, was eigentlich das Spannende ist, was nämlich hier in Linz steht, nämlich diese 11.000 Wohnungen. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die ich daran spannend finde und die wir dann in die Räume verteilt haben. Das erste Spannende finde ich eigentlich dieses Zusammenspiel von Wirtschaftspolitik und Stadtentwicklung. Denn ohne die Gründung der Hermann-Göring-Werke, die eben schon im Mai 1938 hier den Grundstein gelegt haben, wäre diese Stadt nicht in dieser Art und Weise ausgebaut worden und wären auch überhaupt diese Wohnungen nicht notwendig geworden. Insofern ist das der zentrale Punkt. Dieses Werk setzt sozusagen einen entscheidenden Neupunkt oder Neuanfang in dieser Stadtgeschichte. Und erstaunlicherweise, es gibt natürlich diese dicken Studien über die Hermann-Göring-Werke und auch über die Zwangsarbeit, aber ich glaube, es müsste noch viel stärker darüber diskutiert werden, weil welche Funktion eigentlich dieses Werk für diese Stadt hatte. Und Das zweite sind natürlich dann die in diesem Rahmen entstandenen Wohnungen, dieses ambitionierte Wohnungsbauprogramm von ursprünglich ja mal viel mehr geplanten, nämlich etwa 18.000 Wohnungen, 11.000 wurden dann realisiert, die eben natürlich nicht einfach beliebig über die Stadt verteilt wurden, sondern die jede Siedlung für sich eine eigene Funktion aufweist. So sind eben die Siedlungen oder Wohnungen am Spalerhof und am Bindermichel natürlich bewusst in der Nähe des Werksgelände eben angesiedelt. Es gibt eine sehr schöne Karte, die wir zeigen können, die im Stadtarchiv aufbewahrt wird, wo eben tatsächlich der Architekt dieses Geländes, Hermann Drimpel, einmal deutlich macht, koloriert die eine Seite mit, hier ist das Wohngebiet und die andere Seite hier ist das Werksgelände. Also dieses Verknüpfen von die Wohnungen müssen in der Nähe des Werks stehen, war ist dort eben ganz deutlich abzulesen. Und gleichzeitig gibt es neben dieser Verbindung, dass natürlich die Arbeiter ganz schnell zur Arbeit gehen sollen, auch eine Segmentierung, dass man eben tatsächlich verschiedene nach sozialem Status geordneten Bevölkerungsgruppen verteilt. Also die Arbeiter und Angestellten im Spalerhof und im Bindermilch, die Direktoren natürlich nicht in demselben Wohnblock, sondern auf dem Froschberg in einem ganz anderen Ambiente. Und wenn Sie dann die Grundrisse mal im zweiten Stock bei uns in der Ausstellung genauer angucken, haben wir auch einen Froschberg-Grundriss, da ist dann eben das Musikzimmer eingezeichnet. Sowas finden Sie natürlich bei einem Grundriss in dem Bindermichel nicht. Da gibt es keinen Grundriss. Also, und das verweist eben auch wieder darauf, dass diese Volksgemeinschaft so egalitär sozusagen die Idee angedacht ist, natürlich mitnichten dafür sorgt, dass sozusagen Wohnungen für alle mehr oder weniger gebaut werden, sondern eben diese Wohnungen sind eben sehr unterschiedlich. Hitlerbau ist eben nicht gleich Hitlerbau und das verweist dann gleich auf den nächsten Schritt in der Ausstellung, nämlich die Vielfalt dieser vermeintlich ja so normierten Wohnungen. Die sind normiert, die sind typisiert, es gibt verschiedene Wohntypen und es gibt aber eben Wohntypen für den Arbeiter, für den Angestellten und für den Direktor, ich hatte das schon gesagt. Und insofern muss man eben sehr genau anschauen, diese Fotos, wo die eigentlich stehen und für wen die gebaut wurden. Es gibt eben mitnichten eine Durchmischung, sondern eine ganz klare Hierarchisierung der Bevölkerungsgruppen. Und einer, der dafür eben zentral war als Figur, war Robert Ley, der eben als Reichswohnungsbaukommissar eben diesen Reichseinheitstyp entwickelt hat, der dann tatsächlich für Linz in vielfältiger Weise adaptiert wurde. Und damit sind wir schon eigentlich fast im ersten Stock durch, aber der entscheidende Punkt im ersten Stock ist auch, dass wir natürlich jetzt nur über die Seite derjenigen geredet haben, die entweder eben tatsächlich für dies gebaut wurde und nicht, wer es gebaut wurde. Das haben wir aber dort angesiedelt, in direktem Gegenüber, weil wir glauben, dass es eben zusammengehört, dass man diese Entstehungsbedingungen dieser Siedlung genauer betrachtet. Eben waren es zuerst angeworbene Facharbeiter, dann sogenannte Fremdarbeiter, aber auch Kriegsgefangene, die tatsächlich diese Wohnungen gebaut haben. Das Material kam, wie Sie schon richtig gesagt haben, teilweise aus dem, also der Granit aus dem Lager in Mauthausen. Auch da ist es so, dass es nicht darum geht, einen einzelnen Materialnachweis zu machen, zu sagen, hier, dieser Stein kam aus Mauthausen, sondern dass man eigentlich viel genauer anschauen musste auf dieses ganze Wirtschaftssystem, was eben darauf basierte, dass einige SS-Unternehmen sich direkt in der Nähe, in der Umgebung der Führerstädte ansiedelten. Das war in Hamburg genauso wie in Linz. Zum Beispiel die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, ein SS-Unternehmen, was eben überall Ziegeleien aufgekauft hat, um dann in der Nähe zu produzieren, weil klar war, hier kann man Steine verkaufen, hier werden Steine gebraucht. Also allein für Hamburg wurde hochgerechnet, weil man da eben Klinkerbauweise traditionellerweise baut, dass man mindestens 4 Millionen Klinker innerhalb von wenigen Jahren benötigt. Und deswegen wurden mehrere Werke, unter anderem das Werk in Neuengamme, eben gekauft, um dort und auch ein dort eben natürlich in Konzentrationslager eingerichtet, was eben günstig Arbeitskräfte zuliefert. Und insofern ist dieser Kontext viel mehr in diesem allgemeinen Wirtschaftssystem zu sehen, als weniger in diesem direkten Nachweis, welcher Stein jetzt eigentlich aus Mauthausen kommt. Wenn wir dann in den zweiten Stock gehen, gibt es noch zwei größere Komplexe. Ein Komplex betrifft den Ausblick eigentlich, was mir als, Sie haben gesagt, ich beschäftige mich mit der Geschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert und mir ist immer sehr wichtig, dass man neben dem Ortsspezifischen auch immer sieht, welche großen Linien des Städtebaus und der Architektur eigentlich auch in Linz sozusagen ihren Anklang fanden. Und da kann man ganz klar sagen, dass die städtebauliche Grundidee, die hier zugrunde gelegt wurde, eben eine europäische Idee ist, nämlich die Idee der Auflockerung, die von den 1920er Jahren bis in die 1960er Jahre eben diskutiert wurde und auch umgesetzt wurde. Und in diesem Sinne sind diese Hitlerbauten in Linz, die sogenannten, auch ein Teil eben der Geschichte des Städtebaus im 20. Jahrhundert. Eine Spezialität wiederum dann ist das sogenannte luftgerechte Bauen, also die Idee, wenn ich die Baukörper auseinanderziehe, werden, wenn ein Bombenangriff kommt, nicht alle Gebäude zwangsweise zerstört, sondern vielleicht hat man Glück und die Bomben fallen sozusagen in die Zwischenräume. Das nannte man damals luftgerechtes Bauen, aber auch das wurde sowohl in Hamburg, in Berlin, in Mannheim und in Linz eben verfolgt als Grundidee, als Reaktion der Architekten und Städtebauer auf den Luftkrieg. Wir haben dann einen ganz kleinen Ausblick in die Nachkriegszeit. Was wir sehr interessant fanden, waren eben, dass die Hauptakteure des Wohnungsbaus in der NS-Zeit, also die heutige GWG, die als städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet wurde in den 40er Jahren, und die Wohnungs- und Aktiengesellschaft Linz, die als heute als WAG, die Sie als heute als WAG kennen, die 1938 gegründet wurde, nur für den Zweck als Wohnungsbaugesellschaft für die Hermann-Göring-Werke eben Wohnungen zu bauen, dass diese beiden Akteure, und das ist dann wiederum aber auch nicht verwunderlich, natürlich auch die beiden Hauptakteure sind in der Nachkriegszeit und eben auch extrem viele Wohnungen gebaut haben. Da wiederum interessiert die Zeithistorikerin, die ich nun mal bin, dann die Frage nach den Kontinuitätslinien, eben sowohl auf der biografischen Ebene als eben auch auf der institutionellen Ebene. Und da kann man sagen, in Linz ist es genauso wie in allen anderen Städten. Wir haben diese Kontinuität eben besonders gut nachzuweisen über diese zwei Unternehmen zum Beispiel. Teilweise wurden Hitlerbauten auch weitergebaut in den 50er Jahren, nach den alten Plänen. Auch da gibt es sozusagen das bauliche Weiterführen über diese Zäsur von 1945 hinweg. Und jetzt habe ich sozusagen einmal diese zeithistorischen Linien nachgezeichnet, die wir dieser Ausstellung zugrunde gelegt haben. Aber in der Ausstellung sind nicht nur, und das soll jetzt der letzte Teil sein, meine letzten paar Sätze, die ich hier verlieren will, bevor alle mich löchern können mit Fragen, soll eigentlich dem gewidmet sein, dass wir ja nicht nur Dokumente zeigen, sondern eben auch mehrere künstlerische Positionen, die sich explizit im Kontext dieser Ausstellung mit den Hitlerbauten auseinandergesetzt haben, und die versuchen eben andere Wege der Kontextualisierung, der Auseinandersetzung auf einer künstlerischen Ebene zu wagen. Da ist einmal zu nennen die Arbeit von Ingo Leindecker, eine Audioarbeit, die sich eben explizit mit Propagandamaterial im Kontext des sogenannten Anschlusses im März 1938 auseinandersetzt. Das können Sie im ersten Stock hören. Dann gibt es die Installation Feld, eine Postkartenserie von Simon Hipfel und Elisabeth Kramer. Elisabeth Kramer eben die Mitkuratorin, die eigentlich da sein wollte, aber glaube ich nicht da ist. Und die beiden haben eine Postkartenserie realisiert, und das ist eben ganz schön, weil man da wunderbar sieht, diese Verteilung über die Stadt. Die meisten, also jede Karte steht für eine gebaute Wohnung. 11.000 Wohnungen, 11.000 Karten, das ist irgendwie leicht zu verstehen. Und interessanterweise ist dann eben der Binder-Michel-Stapel, nachdem das aufgestapelt ist, der höchste Stapel, und zum Beispiel die Wimhelmse-Siedlung hat weniger Wohnungen, ist sozusagen ist eben ein kleinerer Stapel, und der Witz an der Karte ist, dass es kein Motiv hat, sondern eben, dass es eine leere Karte ist, aber sie umfasst genaue Angaben, wer hat diese Siedlung gebaut, wie viel und für wen wurden die Siedlungen gebaut, also zum Beispiel für Angehörige der Hermann-Göring-Werke oder für die Postler oder für die Polizei, und stellt eben genau so diesen Entstehungszusammenhang her zur Geschichte derjenigen, die dann dort darin gewohnt haben. Dann haben wir zwei Arbeiten von Elisa Anlessner und Denis Romanowski, die eben, und das ist immer wieder auch erwähnt worden, das ist ein sehr spannender Vergleich, ist einmal Hitlerbauten in Linz und Stalinka-Bauten in Minsk vergleichen, also zwei Architekturen, die in Diktaturen entstanden sind. Und auch da die Frage, gibt es sowas wie Architektur, die nur in der Diktatur möglich ist? Oder gibt es bestimmte Spielarten, die einfach nicht zeitgebunden sind, sondern eben in einem größeren Rahmen stattfinden? Dennoch kann man sicherlich sagen, dass die Funktion immer sehr spezifisch ausgerichtet war, und genau mit dieser Frage beschäftigen sich die beiden, indem sie eine Hörwand gebaut haben, an dem man Interviews mit Bewohnern hören kann aus Linz und aus Minsk. Und es gibt dann noch ein Video-Interview, wo auch verschiedene Statements zusammengeschnitten haben, wo sie ebenfalls eben im Vergleich Minsk und Linz nebeneinander sehen können. Dann haben wir zwei Fotografen beauftragt, die für uns Siedlungen heute fotografiert sind, die auch im Katalog, im Moment läuft ja gerade sehr viele Bilder von Gregor Graf, das ist der eine Fotograf, und Petra Moser, die für uns fotografiert haben. Und zum Schluss möchte ich noch die beiden Arbeiten nennen, von einerseits von Monika Pichter, die zwei Siebdrucke hergestellt hat zu den Habach-Siedlungen. Und bei ihr ist es zum Beispiel, dass sie ist die Einzige eigentlich, die über diesen emotionalen Zugang eigentlich versucht, diese Hitlerbauten darzustellen, nämlich indem sie sagt, eigentlich haben diese Bauten irgendwas Unheimliches an sich. Und da auch das könnten wir diskutieren, was ich eben spannend finde, wie man eigentlich diese Bauten konnotiert, wo ja eigentlich, wenn man, als ich das erste Mal nach Linz kam, alle gesagt haben, wieso, das sind super Bauten, ich wohne da total gerne drin. Und genau das ist ja immer diese Ambivalenz, dass die eben so wahnsinnig positiv konnotiert sind, ja, was ja auch nicht das Problem ist, dass sie das sind, aber dass der andere Teil der Geschichte irgendwie verschütt gegangen ist im Laufe der letzten 60 Jahre. Und zuletzt noch die Arbeit von Heidi Schatzel, die ein großes Modell gebaut hat, in dem sie verschiedene Wohnungstypen sehen, die im Bindermichel verbaut wurden, wo man nochmal sehr schön sehen kann, wie diese Bauten aufgeteilt sind, wie die Grundrisse realisiert wurden. Und auch da gibt es Interviews, die man nachlesen kann, die an der Wand hängen in so kleinen Heftchen. Und damit bin ich auch schon am Ende des Rundgangs und habe hoffentlich so ein bisschen für diejenigen, die die Ausstellung nicht kennen, so einen Einblick gegeben und bin jetzt offen für sämtliche Fragen, die so mir entgegenprasseln.
Ja, dankeschön für den Rundgang. Ich reiße ganz kurz nur das Privileg der ersten Frage an mich, und zwar interessiert es mich, ja, ich habe gelesen, jede achte Linzerin ist irgendwie mit Hitlerbauten, also wohnt noch oder wohnte. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Ist jetzt wieder das Schullehrerhafte aufzeigen, müssen Sie nicht, aber... Also ich oute mich, ich habe 4 glückliche Kindheitsjahre im Käferfeld verbracht. Ich bin durchaus
kurz. Also da gibt es einige, ja?
Okay. Ja. Mhm. Also ich weiß ja nicht mehr, wie es jetzt in den Hitlerbauten aussieht, aber mir ist es auch oft untergekommen, das ist positiv konnotiert. Mhm. Das können wir uns schämen oder auch nicht.
Nein, das muss man gar nicht. Also...
Aber jetzt können Sie fragen. Bitte.
Sie sind in Ihrem Vortrag ein bisschen darauf eingegangen, dieser unselige Herr Ley. Sie als Forscherin, die den gesamtdeutschen oder gesamteuropäischen Raum sieht, können das sicher beantworten. Inwieweit gab es ein bisschen Individualität in diesen Programmen, oder wurde über das gesamte Deutsche Reich immer die gleiche Art von Wohnung gebaut?
Also die Grundidee war tatsächlich, eben einen Reichseinheitstypen zu schaffen, der ab 1940 eben von Robert Ley sehr massiv propagiert wurde. Aber, und das ist dann eben auch interessant, er sollte immer einen regionalen Bezug aufweisen. Also hier war es zum Beispiel, kann man auch drüber streiten, aber in vielen Fällen die Adaption des Vierkanthofs, wenn das natürlich auch nie ein richtiger Vierkanthof ist, aber es ist zumindest irgendeine Art von Vierkanthof, die man hier erkennen könnte. In Norddeutschland ist es ganz klar die Verwendung der Materialität, also sprich eben den Klink, die anzuknüpfen an die norddeutsche Backsteingotik. Also man hat immer wieder versucht, diesen Einheitstyp, der als Grundriss tatsächlich ein Einheitstyp war, eben dann mit regionalen Besonderheiten zu versehen. Also meistens dann eben über die Fassade und auch in der Art und Weise, wie die Blöcke zusammengesetzt sind. Und insofern das bringt mich auch eben dann davon zu sprechen, in der Ausstellung eine Überschrift zu nennen, Vielfalt in der Normierung, weil es tatsächlich einerseits normiert ist, aber doch, wenn man genauer hinguckt, einige Eigenheiten aufweist, wo eben mitnichten einfach alle Bauten gleich waren. Beantwortest du das ungefähr? Wenn nicht, einfach nachfragen.
Na, Moment, das Mikrofon, auf das Ihre Worte nicht verloren gehen für die abwesende Öffentlichkeit.
Ich möchte gerne wissen, wie viele Hitlerbauten gibt es im Vergleich in Wien oder in Salzburg oder in Graz? Wie schaut das dort aus? Ist das nur in Linz so intensiv, wegen diesen Göringwerken und wegen anderen Dingen?
Also Sie können, man kann sagen, es gibt überall dort, wo es Industrieansiedlungen gab, gab es eben diese immensen Wohnbauprogramme. Sie finden also zum Beispiel in Steyr eben auch eine einige Anzahl von Wohnbauten, die dort realisiert wurden ab 38. Tatsächlich war es aber so, dass diese Dimension von 11.000 gebauten Wohnungen in der kurzen Zeit tatsächlich eine Besonderheit von Linz ist. Also in keiner anderen Stadt, auch in Linz nicht, in Wien nicht, gab es diesen immensen Wohnungsbau, auch in Hamburg und Berlin nicht. Ja, aber es ist geknüpft an Industrieansiedlungen in den meisten Fällen hier in Oberösterreich, und deswegen finden Sie zum Beispiel eben, ein gutes Beispiel ist immer Steyr, weil viele das kennen, eben tatsächlich dort auch ganz ähnliche Bauten. Also tatsächlich auch, wenn Sie da dran vorbeigehen, werden Sie sagen, ach Gott, das ist ja wie in Linz.
Hat der Ausbau in Linz nicht auch den Grund, dass eigentlich Hitler Linz als Führerhauptstadt ausbauen wollte oder sich dann dort ansiedeln wollte und daher auch die entsprechende Bautätigkeit da war? Und ich denke, es war auch so gedacht, dass speziell in Linz auch sehr viele Prominenz von der Heeresseite her und von dem Stab halt wohnhaft gemacht werden sollte und daher auch diese Bautätigkeit und auch diese zum Teil großzügigen Wohnungen, das sind auch 120 oder 150 Quadratmeter groß gewesen. Also das waren schon Wohnungen, wo eigentlich Führungspersönlichkeiten des Stabes untergebracht werden sollten.
Also das ist sicherlich ein Grund, dass Linz eben diesen, ich hatte das ja am Anfang gesagt, diese Personalisierung erfährt, eben Hitlers Heimat und diesen besonderen Ausbau dann. Ich glaube aber dennoch, dass diese Vorstellung oder Utopie, dass dann letztendlich sich die Prominenz des ganzen Reiches hier in Linz trifft, eher Vorstellung geblieben ist, während der andere Teil, der eben genauso wichtig war, nämlich die Ansiedlung der Hermann-Göring-Werke, tatsächlich Realität wurde und dieses Werk bis heute eben dann unter anderem Namen ja die Stadt Linz prägt.
Die Ausbaupläne, die dazu mal vorhanden waren, so wurde mir berichtet, die war halt nur dann die Zeit zu kurz, aber der ganze Pöstlingberg oder die ganze Region zum Pöstlingberg hinauf, da sollten lauter Wohnungen und lauter Führerquartiere werden, die hochrangig besetzt werden.
Ohne Frage ist, wenn Sie in der Ausstellung gibt, haben wir den Wirtschaftsplan von 1938 gezeigt. Und dort ist das sehr schön ablesbar, dass es nicht nur um den Wirtschaftsstandort geht, sondern eben auch diese repräsentativen Bauten an der Donau und dann eben hoch auf dem Pöstlingberg diese Villen regelrecht gebaut werden sollten. Nur eben, wie gesagt, das eine ist Realität geworden, der Spalerhof wurde gebaut, auch der Windermichel, während sozusagen das andere nicht in der Dimension umgesetzt wurde, wie es tatsächlich geplant wurde. Ja, insofern haben Teile dieser Bautätigkeit stehen eben im Kontext dieser Führerstadtplanungen Linz und die anderen stehen eben im Kontext dieses Ausbaus als Industriestandort. Und das ist vielleicht auch das, was die Stadt sozusagen von anderen unterscheidet, weil wir in Hamburg eben eigentlich nur diese Planungen hatten als Führerstadt Hamburg, als Tor zur Welt, aber bei weitem überhaupt nicht diese Wohnungsbautätigkeit entwickelt wurde, wie hier eben in Linz. Das war schon die Besonderheit. Vollkommen richtig, ja.
Du hast eine Frage? Sie sind kurz darauf eingegangen, dass es auch nach 1945 noch sogenannte Hitlerbauten gebaut wurden. Was mich jetzt etwas verwundert, also dass man nicht nur die zerstörten wieder aufgebaut hat, notgedrungen, sondern dass man tatsächlich noch diesen Plan weitergebaut hat. Wie erklärt sich das? Also irgendwie für mich schwer begreifbar, dass die Alliierten sowas in dem Sinne zugelassen haben oder auch gefördert haben.
Also wir haben ja das Phänomen, dass eben auf der Verwaltungsebene nicht nur in Linz, sondern in allen anderen Städten eben eine immense personelle Kontinuität nachzuweisen ist. Das heißt, wir haben natürlich im Stadtbauamt Leute, die eben vor 38, aber hauptsächlich auch 38 bis 45 geplant haben und dann natürlich 1945 nicht zwingend aus dem Amt enthoben werden, sondern also in Hamburg war es so, da wurde eigentlich nur der verantwortliche Planer, nämlich Konstantin Gutschow, entfernt. Aber die besten Mitarbeiter, sozusagen, die ganze Planung gemacht haben, die sind alle im Stadtbauamt gelandet. Und so war es eben auch in Linz, dass Figuren wie Estermann oder eben wie Schmuckenschläger, die sind alle weiterhin in Amt und Würden, teilweise sozusagen erstmal nicht unbedingt als Stadtbauamt, aber zumindest mal als Experte, als Gutachter. Man bleibt sozusagen im Geschäft, in irgendwelchen auf irgendwelchen Wegen. Und insofern ist es nicht ganz verwunderlich. Und dann ist es natürlich auch so, bei diesen weitergebauten Bauten ist es vor allen Dingen auch diese... Also der Witz ist ja, dass die Nationalsozialisten eigentlich Wohnungsnot beheben wollten und ja eine neue Wohnungsnot geschaffen hatten. Wir hatten eben 1945 eben noch viel weniger Wohnungen, als 1938 schon gefehlt hatten. Und in diesem Falle war es eben tatsächlich so, dass unheimlich schnell versucht wurde, Wohnungen weiterzubauen. Und dann eben nicht angefangen wurde, jetzt nehmen wir halt nicht den Plan vom Rimpel, sondern wurscht, ob Rimpel oder nicht, Wohnung muss her. Und insofern wurde da weitergebaut. Also es ist auch eine wirtschaftliche Notlage, die dazu geführt hat, dass viele Bauten einfach weitergeführt wurden. Und dass natürlich viele Planer davon überzeugt waren, dass das ja gar nichts mit Nationalsozialismus zu tun hatte, sondern dass sie einfach guten Wohnungsbau machen.
Bitte, sind die gezeigten Wohnbauten in der Nachkriegszeit zumindest teilweise unter Denkmalschutz gestellt worden? Und wenn ja, hat dieser Denkmalschutz Adaptionen möglich gemacht? Man hat zum Beispiel oberhalb von vier Geschossen, beziehungsweise drei Obergeschossen, auch noch Dachgauben gesehen in relativ steilen Dachformen. Und ist es da technisch möglich gewesen, eventuell auf Wunsch der Mieter oder falls überhaupt Wohnungen im Eigentum vergeben worden sind, Lifte anzubauen oder in einem Innenhof, Art Lichthof einzubauen?
Also wir haben mehrere Beispiele für diese Erweiterungen und Umbauten, trotz Denkmalschutz etwa, in Linz ist es so, dass eben die Bauten der WAAG, eben dadurch, dass es ein privates Unternehmen sind, nicht unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, der Spallerhof oder Bauten am Bindermichel stehen nicht unter Denkmalschutz. Es gibt aber die Bauten der GWG, die eben ein städtisches Unternehmen sind, die tatsächlich unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, es betrifft zum Beispiel die Siedlungen in Urfa an der Leonfeldner Straße. Und da gibt es besonders im Moment als sehr gutes Beispiel diesen einen Block. Wenn Sie hinter diesen Villa da mal reingehen in diesen Hof, da sehen Sie wunderbar, was man da alles so dran bauen kann, trotz Denkmalschutz. Also das wäre dann, das ist eben das Phänomen, dass tatsächlich gesagt wird, okay, wir müssen einen Ausgleich finden zwischen einerseits dem Bestreben, diese Bauten unter Denkmalschutz zu stellen, aber gleichzeitig diese Bauten sozusagen auf einem aktuellen baulichen Niveau zu halten, wozu eben in Linz inzwischen ein Aufzug zum Beispiel gehört oder Balkone zum Beispiel werden auch gerne mal angebaut. In dem Fall haben sie es so gelöst, dass sie die Außenfassade, eben den äußeren Block eben tatsächlich in der Originalfassung gelassen haben, auch die Hauseingänge wieder sozusagen in Originalzustand versetzt haben, insbesondere die Handläufe aus Holz etc. wirklich sehr aufwendig wiederhergestellt haben, und im Innenhof finden Sie dann aber eben Einbauten, da sind dann auf einmal Balkone und Lifte.
Aber also, wie viel Prozent kann man als barrierefrei bezeichnen?
Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Ich würde vorschlagen, wir rufen die GWG morgen an.
Frau Dr. Necker, die Farbe. Also nur eine kurze Anschlussfrage zu diesem Bau 99 Celion-Feldner Straße. Ich habe jetzt gesehen, die ist in so einem Beige. Ist das die Originalfarbe?
Also ich habe länger diskutiert mit der Landeskonservatorin hier, Frau Dr. Knall. Und da ist es so, dass sie, also eigentlich davon ausgehen, dass es nicht unbedingt die Originalfarbe sein muss, dass insbesondere in den 90er und in den 80er Jahren Farben verwendet wurden, die ganz sicher nicht die Originalfarben waren. Also denken Sie an dieses Knallorange, was es da bisweilen im Schwallerhof gibt. Das sind alles sozusagen nicht originale Farben. Ich vermute mal, dass der, wir wissen das aus den Quellen, dass die Bauten eher in unauffälligen gedeckten Farben waren, eben aus Luftschutzgründen. Das heißt, dieser Leon Feldner Block, den Sie da ansprechen, der ist, glaube ich, wahrscheinlich dann schon allein deswegen recht original, weil es vermutlich irgendeine verwaschene, seltsame, nicht existierende Farbe ist, die dort verwendet wurde.
O-Farbert heißt
es. Wie heißt
es? Österreichisch O-Farbert.
O-Farbert, okay. Und aber die Farbfrage ist problematisch deswegen, weil zum Beispiel existieren im Denkmalschutzamt überhaupt keine Akten aus den 50er Jahren, weil die teilweise vernichtet wurden. Und es ist auch manchmal einfach aus Aktenmangel ein Problem, solche Fragen zu klären. Das kenne ich auch aus dem Denkmalschutzamt in Hamburg, dass das manchmal nicht möglich ist. Also die Historiker sind ja bisweilen nicht ganz zu Unrecht etwas skeptisch, was Zeitzeugenaussagen betrifft. Insofern ist es vielleicht auch manchmal ratsam, nicht alles zu glauben. Nein, aber klar, es gibt diese Aussagen, dass es zum Beispiel ein dunkles Grün gegeben haben soll, was eben auch aus Luftschutzgründen verwandt wurde. Das habe ich mehrfach gehört von einigen Bewohnern, die da schon eben als Erstbezug sozusagen 38 eingezogen sind. Das scheint mir auch plausibel zu sein. Aber es ist tatsächlich eine Frage, auch die Frage muss einfach offen bleiben. Wir können es im Moment nicht klären. Bitte.
Ich finde, dass viele Bauten des Roten Wien aus den 20er Jahren und so weiter sehr ähnlich sind wie die Hitlerbauten in Linz. Also gibt es da irgendwo einen Zusammenhang, weil mir, wenn ich an den Karl-Marx-Hof denke und verschiedene andere, Goethe-Hof und so weiter, dann muss ich sagen, das ist irgendwo nachgeahmt in Linz.
Ob das jetzt nachgeahmt ist, das weiß ich nicht so richtig, aber genau, also es verweist natürlich auf eben so ein städtebauliches Leitbild der Auflockerung durch Grünung der Städte, die eben tatsächlich von, ich würde sogar fast schon sagen, von den 1910er Jahren bis frühe 1960er Jahre diskutiert wurde. Insofern hat man natürlich auch Grundlinien im sozialen Wohnungsbau, die sich da durchziehen, und eine Maßgabe war immer, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen für Arbeiter, der aber eben größer ist als das, was man bisher kannte. Dass man eben nicht mehr so zwei Raumlöcher hat, sondern eben mal eine Vierzimmerwohnung, wo man eine Familie unterbringen kann. In diesem Sinne sind die Ziele auch sehr ähnlich gewesen. Aber es hört dann eben auf mit der Ähnlichkeit, wenn man darüber nachdenkt, wer da tatsächlich einziehen sollte im Nationalsozialismus. Und da muss man schon sagen, dass eben die Aufnahmeverfahren, um eine Wohnung zu bekommen in der Habach-Siedlung zum Beispiel an der Leonfeldner Straße, waren eben damit verbunden, dass man erstmal einen ARIA-Nachweis vorlegen musste. Das muss man in Wien sicherlich nicht. Also da liegen sozusagen dann tatsächlich die ideologischen Unterschiede der Bauten. Aber Sie haben recht. Von der städtebaulichen Grundidee würde ich auch sagen, gibt es da Ähnlichkeiten.
Ja, ich möchte gern einen politischen Bereich ausklammern aus dem Wohnbereich und die Qualitäten des Baus aus dieser Zeit ansprechen, die meiner Meinung nach durchaus gut waren, wenn man dann in die 60er und 70er Jahre schaut, was im Wohnbau aufgeführt wurde. Und das nächste war noch die Normierung, die angesprochen wurde. Mhm. Wenn ich mir jetzt die Normierung anschaue, im sozialen Wohnbau, dann würde ich gerne da Antwort drauf hören.
Was würden Sie gerne?
Eine Antwort drauf hören.
Muss ich der Kraft der Normierung einst und jetzt, ob sich der gewandelt hat oder ob die Normierung stärker geworden ist?
Nein, die Normierung ist nicht stärker geworden, sondern die Normierung ist anders geworden. Es gibt andere Schwerpunkte, nach denen eben Wohnungsbau eben heute funktioniert. Ich glaube, die Zuordnung der im Reichseinheitsüberall recht klar. Das größte Zimmer war einfach das Schlafzimmer, aus naheliegenden Gründen. Dann danach eben tatsächlich die Kinderzimmer und dann eben das Wohnzimmer. Und wenn man sich dann, jetzt müsste man sozusagen in die Geschichte des Wohnens einmal eintauchen, und dann gibt es eben verschiedene Modelle, nach denen man eben sich orientiert hat. In den 50er Jahren und 60er Jahren gibt es sicherlich auch den Blick in den angloamerikanischen Raum. Dann gibt es die offen fließenden Räume, wie es immer so gern heißt. Dann löst sich fast der gesamte Innenraum eigentlich auf in einen einzigen wabernden Raum, in dem, wo man dann zwischen Schlafen, Wohnen, Küche und so weiter hin und her taumelt quasi. Und dann irgendwann kommt die Tür und der kleine Käfig wieder zurück in den 70er Jahren. Heute gibt es eben auch verschiedene Modelle, wobei heute würde ich sagen, ist einfach die Vielfalt dessen, was man machen kann, wo man wohnen kann, so wie bitte? Im sozialen Wohnbau. Also ich wage mir da kein Urteil zu erlauben, sozusagen, ob dies ich glaube nicht, dass es, wie gesagt, dass es stärker geworden ist, sondern dass die Schwerpunkte woanders liegen. Und was die Qualitäten der Bauten betrifft, auch die waren natürlich sehr unterschiedlich, weil das vor allen Dingen davon abhing, ob man ein gutes Baumaterial kam. Und ab 1942 kann man definitiv sagen, lässt die Qualität eben nach. Und das sieht man heute an den Blöcken im Leonfeldener Straße auch. Die zuletzt fertiggestellt wurden, die sind einfach am schlechtesten gebaut, weil schlichtweg eben das Material nicht da war. Also insofern hat man klar, die Wohnungen im Spallerhof, die haben tatsächlich eine andere Qualität, weil sie schon in 38 entstanden sind, wo das nicht das Problem war, an Baumaterial ranzukommen. Und wo man natürlich auch, und das ist insofern dann schon ein ideologisches Statement, da wollte man natürlich auch zeigen, was eben der Wohnbau so kann und was man eben den Arbeitern als soziales Bindemittel eigentlich liefern will, nämlich eine Wohnung, die bis dato in einer Ausstattung war, die bis dato eben niemand kannte. Ja, zum Beispiel das Bad in der Wohnung und eben nicht mehr auf dem Hof und großzügig geschnittene Grundrisse, die bis dato auch in Linz nicht bekannt waren. Ich meine, der Hauptteil der Wohnungen in Linz bis 1938 waren einfach zwei Zimmerwohnungen, die extrem schlecht geschnitten waren und in denen aber dann vier Kinder wohnen mussten, also Familien mit vier Kindern. Und dass die dann natürlich sagen, also die Wohnung im Spallerhof, das ist aber Top-Qualität, das wundert mich dann auch nicht. Ja, es kommt halt auch mal darauf an, was davor war.
Da hinten war die erste Frage und dann haben wir dann.
Ja,
eins, zwei, drei.
Sie erwähnten bei der Anordnung der Bauten, dass das vor allem dieses Rechteck gewisse Luftschutzgründe gehabt hat. Ich halte das etwas für fantasievoll, denn zu der Zeit hat ja das Reich noch für 1000 Jahre gegolten und von irgendwelchen Angriffen auf die Heimat war eigentlich überhaupt nicht die Rede. Also ich kann das nicht so ganz Ihnen abnehmen, dass das schon vorgeplant war. Auch der Anstrich in, was weiß ich, braun oder grün ist, wenn das komplett ist, für einen Luftschutz eigentlich sinnlos. Wenn Sie sich die wirklich, die gibt es ja heute leider vielleicht nicht mehr, aber damals in Bahnhofsnähe die Tarnanstriche angeschaut haben, das war alles eine Bewegung drin, dass man wollte nämlich nachher irgendwie die Bäume oder die Landschaft so einbauen, damit die Häuser das mehr oder weniger weitertragen. Also ich würde gerne wissen, aus welchen Gründen Sie hier sagen, hier damals haben die schon an Luftschutz gedacht und ob es vielleicht Dokumente gibt, die damals das tausendjährige Reich schon in Frage gestellt haben.
Also 1933 gibt es eine Dissertation an der TU Berlin mit dem Titel Luftkrieg und Städtebau. Und geschrieben wurde diese Dissertation von Hans Schoßberger, der später die bundesrepublikanischen Städte sozusagen atomkriegtauglich machte, der bei der Interbau in Berlin 1957 dann als großer Experte auftrat für Luftkrieg bzw. atomkrieggerechtes Bauen. Insofern haben wir eine sehr lange Kontinuität, eben tausendjähriges Reich hin oder her, eine sehr große Sensibilität von Städtebauern für eben die Frage, wie eigentlich Städtebauer auf den Krieg reagieren können, also ob es bauliche Möglichkeiten gibt. Und ein weiterer Hinweis darauf sind die ganzen Diskussionen, die in den 30er und 40er Jahren international diskutiert wurden. Es gab letztes Jahr eine sehr schöne Ausstellung in Montreal,
Architecture in Uniform. Da wurde genau eigentlich nachgewiesen, dass in allen Ländern, ob Sie nach Frankreich schauen, nach England, in die USA, in den 30er, und zwar in den frühen 30er Jahren auch, und bis in die späten 40er Jahre und dann die 50er Jahre im Zeichen des Kalten Krieges, dann in Richtung Atomkrieg, immer eigentlich Konzepte sich überlegt haben, wie man eigentlich mit Krieg architektonisch aus der Sicht des Städtebaus umgehen kann. Also insofern, und dann könnte man für das Dritte Reich könnte man natürlich immer noch anführen, dass die ersten Ämter für kriegswichtigen Einsatz, die hauptsächlich damit befasst waren, wie können wir uns gegen Kriegsangriffe schützen, ja schon 1939 gegründet wurden. Also insofern haben wir nicht diesen Glauben nur daran, dass das alles ewig hält. Und der Witz ist ja, dass die gleichen Leute, die das tausendjährige Reich planen, ja, also die große Planungen, wie Konstantin Gutschow an die Elbe stellen wollen und ein Gau rausplanen, dass dieselben Leute sich parallel dazu Gedanken machen, wie man eben Städte schützen kann, indem man eben zum Beispiel Baublöcke anders anordnet. Also insofern scheint es mir ein ganz evidenter Zusammenhang zu sein, der eben sich überhaupt nicht ausschließt, sondern auch das ist wieder diese Gleichzeitigkeit, die wir, glaube ich, die halt in unseren Köpfen langsam ankommen muss, dass es diese Gleichzeitigkeit tatsächlich auch gab, die vermeintlich auf den ersten Blick so unlogisch erscheint.
Konkret zu Linz ist mir auch erzählt worden, ich habe eine Stollenführung gemacht, ich weiß nicht, ob Sie die ersten Luftschutzstollen in Linz gibt es seit 1935, wo ich nämlich danach
war schon. Wir zeigen auch in Nordico eben so kleine Broschüren, wo eben auf den Luftschutzmaßnahmen hingewiesen wird. Und das sind auch eine Broschüre von 1936, die der österreichische Luftschutzbund rausgegeben hat, die eben schon da eben eigentlich die Bürger darauf hinweisen, so kann man sich schützen, kauft euch rechtzeitig eine Gasmaske, was kann man tun, wie kann man eben die Fassaden schützen, Dachboden freiräumen, damit nicht alles gleich losbrennt, wenn die Bomben kommen. Das sind alles Dinge, die schon lange vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eben diskutiert wurden.
Bitte.
Lässt sich noch lokalisieren, wo diejenigen gewohnt haben, die diese Hitlerbauten bauen mussten in Linz? Und also haben die dann nach 1945 noch hier gewohnt? Und wenn ja, durften die dann in den Hitlerbau einziehen? Oder war das auch nach 1945 noch etwas, wo nicht jeder rein durfte?
Also wir haben allein in Linz eben 77 nachgewiesene Lager für Zwangsarbeiter. Hinzu kamen eben zahlreiche Lager für Kriegsgefangene, für sogenannte Ostarbeiter, für Fremdarbeiter, aus allen möglichen Ländern angeworben oder angeschleppt, freiwillig und unfreiwillig. Und im Prinzip war eben Linz durchzogen von einerseits von Baracken und zweitens von Baustellen in dieser Zeit. Und das waren eben die Unterkünfte, die für diejenigen vorgesehen waren, die dort gearbeitet haben. Im Übrigen, das sind auch normierte Bauten gewesen. Das sind Bauten gewesen, die entwickelt wurden aus diesen Not- oder Schnellbaracken, die man für den Reichsautobahnbau entwickelt hatte und die dann eben auch hier in Linz aufgestellt wurden für die ganzen Arbeiter, die hier herangezogen wurden. Bezüglich der Zäsur dann 1945, es gab einige Aus- und Umquartierungen, zum Beispiel im Windermichel, wo ein Block eben sozusagen beschlagnahmt wurde von den Alliierten und dort eben dann sogenannte Displaced Persons einquartiert wurden, die ja auf die Ausreise eigentlich dringend warteten und die dann eben bis 1948 und auch 50, glaube ich, ungefähr, ich weiß nicht, wann der letzte sozusagen ausgezogen ist, eigentlich auf die Ausreise dort warteten. Insofern gab es sowas, so eine Umquartierung, aber sicherlich nicht freiwillig, sondern eher sozusagen, es wurde auch immer, das habe ich auch in Gesprächen immer wieder gehört, ja, und dann kamen ja die Juden da rein. Also das war so ein Kommentar dazu, einfach zu sagen, ja, es gab dann den Moment, wo eben die Alliierten kamen und gesagt haben, gut, jetzt quartieren wir andere Leute hier ein. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Zu diesem, Lager Haid wäre noch zum Beispiel, wo eben lange Zeit eben viele verschiedene gewohnt haben und ja, also gibt es auch viel Literatur genau zu diesen ganzen einzelnen Lagern.
Bitte. Weil wir vorher darüber gesprochen haben, wie quasi Städtebauer auf die Kriegssituation reagiert haben. Ist da auch bekannt, inwiefern das dann zum Beispiel in die Luftverteidigung mit eingeflossen ist? Also nachdem quasi die Bauten schon gestanden sind, wo positioniere ich dann meine Verteidigungsstellungen? Also das, dieses Zusammenspiel dann?
Gab es, also die Frage zum Beispiel, wo die Flakstellungen eingerichtet wurden, das sind alles Dinge, die tatsächlich auch von zentraler Stelle ja organisiert wurden und insofern auch in die Planungen einflossen. Und man muss sich auch überlegen, dass diese hier hat ja nicht irgendwie so ein kleines Architekturbüro mal einen Auftrag gekriegt, bau halt mal so ein paar Werkswohnungen, sondern das war eben, es gab eben sehr große Büros, wie eben das von Herbert Rimpel, die eben mal eben die ganzen WAC-Wohnungen bauten. Das heißt, die sind mal kurz zuständig für 6.000 oder 7.000 Wohnungen, die realisiert wurden bis 1943. Und insofern ist sozusagen der Grad der zentralen Regelungen eben sehr, sehr hoch gewesen und solche Dinge wurden da auch mit einbezogen. Ja. Bitte.
Ich hätte eine Frage zum wirtschaftlichen Aspekt. Das war ja zweifellos ein großer wirtschaftlicher Kraftakt, 11.000 Wohnungen teilweise in Friedens-, teilweise in Kriegszeiten zu errichten. Aus welchen Mitteln wurde das finanziert? Von wem wurde das finanziert? Und wem gehörte zum Beispiel diese WAG,
also Wohnungsaktiengesellschaft? Genau, das ist eine Wohnungsaktiengesellschaft der Hermann-Göring-Werke. Das heißt, sie gehört dem Unternehmen. Und bei der städtischen Gesellschaft, der GWG, ist es eben, wie der Name schon sagt, die städtische Gesellschaft. Das heißt, auch die finanzieren dann, die Stadt finanziert eben ein Wohnungsbauprogramm. Und in dem Fall, und das Werk produziert seine eigene Werkwohnung, was ja nicht ein ungewöhnlicher Vorgang ist, wenn Sie mal andere Unternehmen, größere anschauen, die eben auch Werkwohnungen produzieren. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass in Kriegszeiten ganz andere Möglichkeiten des Heranziehens von Arbeitskräften eben möglich war. Und man hat dann eben in Berlin Anträge gestellt, man hat in Berlin Anträge gestellt, eben tatsächlich auf Kontingente für Arbeiter, die dann eben herangezogen werden sollten, um zum Beispiel einen Baublock zu Ende zu bauen. Oder Sie dürfen nicht vergessen, dass natürlich nicht nur Wohnungen gebaut wurden, sondern enorme Infrastrukturbauten hier notwendig waren. Also von Kanalisationen bis Straßen, die ja auch alle neu gebaut wurden.
Ja gut, aber das beantwortet meine Frage insofern nicht ganz, als ich gefragt habe, woher sind die finanziellen Mittel dafür geflossen? Denn die Hermann-Göring-Werke waren ja auch im Entstehen und warfen noch keine Gewinne ab. Also von irgendwoher musste ja das Geld genommen werden, um alle diese Wohnungen, Straßen, Industrie zu bauen.
Es gab einerseits einen Streit zwischen der Stadt und der Hermann-Göring-Werke zum Beispiel, wer baut dann die Straße eigentlich? Dann hat die Hermann-Göring-Werke haben natürlich gesagt, das machen wir nicht auch noch, da ist jetzt mal die Stadt dran. Die Stadt selber hat hauptsächlich auf einem Haushalt basiert, der eben nicht ausgeglichen war, sagen wir es mal so. Und die haben eben auf Schulden gebaut. Also da war nicht die Regel, dass die Hermann-Göring-Werke jetzt genügend Reichsmark mitbrachten, um diese Wohnung zu bauen. Aber das war vollkommen egal, weil diese Wohnungen wurden einfach sozusagen realisiert, waren Teil des Programms. Da wurde ein bisschen in dem Unternehmen das Geld hin und her geschoben und dann wurden die gebaut. Also die genauen Zahlen müsste ich nachschlagen, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Müsste man bei denjenigen nachgucken, die eben die tatsächlich die Unternehmensgeschichte der Hermann-Göring-Werke stärker betrachtet haben. Da wird es auch darum gehen, wie stark zum Beispiel die unterschiedlichen Standorte war, also wie stark war zum Beispiel Linz abhängig von Salzgitter und wie wurden die Mittel zugewiesen. Also das müsste man aus dieser Perspektive genauer betrachten. Muss sich im Moment passen.
Okay, danke.
Bitte?
Ich wollte nur noch ergänzen zum Thema Baracken. Diese Baracken sind ja genützt dort seit 1945 circa, auch von den Flüchtlingen aus Südosteuropa, im Wesentlichen eben die ehemaligen deutsch sprechenden Flüchtlinge bis weit in die 60er Jahre.
Dann sage ich nur ja. Stimmt. Das war natürlich auch ein Punkt, dass Linz unheimlich gewachsen ist durch diese Flüchtlinge nochmal. Und dass das natürlich nochmal einen weiteren Wohnungsnot
eigentlich produzierte und dass es deswegen auch so lange notwendig war, diese Baracken überhaupt zu benutzen. Es war ja lange angedacht, dass man die eigentlich sehr schnell abreißen wollte. Aber es ging gar nicht, weil man diesen Wohnraum brauchte, wenngleich er eben in wirklich schlechtem Zustand war. Bitte.
Ja, eine Frage.
Zuerst wurde die Frage gestellt über den Ausbau von Dachwohnungen und Kellerwohnungen. Diese Frage, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich könnte sie insofern beantworten. Ungefähr 1955, eben aufgrund der Wohnungsnot, wurden eben in diesen Hitlerbauten, wurden diese gesichtet und nachdem sie zum Teil sehr großzügig angelegt wurden in Bezug des Dachaus, also der Dachbereiche und auch in den Kellerbereichen, da waren es sehr große Räumlichkeiten für Trocken, für Wäsche und dergleichen vorgesehen. Es war ja eine relativ positive Planung dazumal für die Wohnraumgestaltung und auch für die gesamte Hausgestaltung. Und diese Bereiche wurden eben dann aufgrund der Wohnungsnot statisch geprüft und eben dann diese Dachbuden ausgebaut im Sinne der Dachgeschosswohnungen und auch in den Kellerbauten oder in den Kellerbereichen wurden die Kellerwohnungen gebaut, die derzeit in der heutigen Zeit nicht mehr als solche vermietet werden können und dementsprechend als Lagerräume oder ähnlicher Verwendung finden.
Das ist natürlich ein Phänomen, das nicht nur Linz betrifft, also jetzt was jetzt nicht Hitlerbauten spezifisch ist, sondern was tatsächlich mit der Wohnungsnot zu tun hat insgesamt in Österreich, aber interessanterweise in Linz war die Wohnungsnot bis 1955 am höchsten. Das heißt, wenn Sie mal diese ganzen Broschüren der Nachkriegszeit durchblättern, also Ernst Koreff hat immer wieder als Bürgermeister eben den Wiederaufbau dargestellt und dort ist immer wieder nachzulesen, dass tatsächlich Linz eigentlich am längsten gebraucht hat, um eben genügend Wohnraum zu schaffen tatsächlich. Und insofern macht das auch vollkommen plausibel, dass genau in dieser Zeit dann eben geschaut wurde, was noch zu bebauen ist oder was noch zu nutzen ist. Ja. Aber wir haben das Phänomen tatsächlich auch, kenne ich auch aus Berlin und aus Hamburg.
Noch eine Ergänzung in Bezug auf diese Umzüge und Veränderungen der Wohnung. Wurden auch in Urfa speziell die Alliierten untergebracht.
Stimmt,
die größeren Wohnungen waren zuerst die Amerikaner und anschließend die Russen.
Richtig.
Also ich wohne derzeit noch immer in so einem Bau und ich konnte aus den Erzählungen erfahren, dass auch in unserer Wohnung zuerst Amerikaner waren und dann waren
dann in Russen.
In der ursprünglichen, wo wir gewohnt haben, haben wir eben aufgrund dieser Besetzung ausziehen müssen.
Genau, ja.
Jetzt. Ja, ich wollte anknüpfen an Ihre Erwähnung, das Ganze im europäischen Kontext auch zu sehen. Für uns wäre zeitlich naheliegender ein Vergleich nicht mit Minsk, sondern zum Beispiel mit Städten in der ehemaligen DDR. Haben Sie da wohnbaumäßig Vergleiche, wie ich sage jetzt mal die Plattenbauten nachher dann auch von den gleichen Leuten weiterverwaltet oder weiter behandelt werden? Ob die Leute jetzt auch das in der Vergangenheit sehen, also warum die gebaut wurden? Also es drängt sich mir jetzt eigentlich eher der Vergleich mit der ehemaligen DDR auf. Oder mit Tschechien oder Slowakei, als mit jetzt weiter entfernt, wie Minsk oder so.
Also die eine Frage war ja sozusagen nach den personellen Kontinuitäten. Auch da gab es natürlich in der DDR Planer, die zum Beispiel im Wiederaufbaustab Speer saßen und die dann für die DDR geplant haben. Aber es gab eben noch viel mehr Planer, die eigentlich in die Sowjetunion gegangen waren in den 30er Jahren und die dann eben zurückgeholt wurden, mehr oder weniger nach Ostberlin und die dann die Bauakademie, sozusagen die prägende Stelle in der DDR in Ostberlin eben leiten sollten und da mitarbeiten sollten und eben neue Wohnungsbautypen entwickeln sollten. Also insofern haben wir da, glaube ich, eher diesen starken Bezug von Leuten, die
oftmals in der Weimarer Republik bei so Leuten wie Gropius gearbeitet haben, dann eben, oder Beispiel wäre Ernst May, das neue Frankfurt in den 20er Jahren und der dann in die Sowjetunion geht und dann kommt er zurück, in dem Fall jetzt in die Bundesrepublik und nicht in die DDR, aber solche Transferleistungen sozusagen, dass die Architekten zwischen den Ländern hin und her wanderten und natürlich auch Dinge mitbrachten, ist klar. Nach 1989 meinen Sie jetzt? Ich meine, bei diesem, aber weil Sie jetzt diesen Minsk-Vergleich herangezogen haben, der entsteht ja deswegen, weil diese Bauten eben so wie hier die Hitler-Bauten eben diesen personellen Bezug zu Stalin haben, eben Stalinka-Bauten. Deswegen haben wir das, deswegen erscheint mir das auch vollkommen plausibel und weil sie eben auch Bauten der Diktatur sein sollten, also sozusagen ein Ausweis für dieses System, so wie hier natürlich auch. Es sollten ja.
Ich habe Dessau im Blick oder andere Städte in der DDR oder eben Städte in der Slowakei oder in Tschechien, die dann eben diese ganzen ähnlichen Trabantensiedlungen, wenn ich jetzt an Bratislava denke, die alle 60, 70 in dieser kommunistischen Ära entstanden sind und dann nach der Wende ja weiter bestehen. Deshalb von daher.
Ja, also da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil wir dann in eine andere Zeitschicht kommen. Also dann müsste man viel mehr so einen Vergleich machen eben zwischen 60er Jahre Bauten in der Bundesrepublik oder in Österreich und also da müssten Sie irgendwie Linz-Öd vergleichen mit irgendeiner Plattenbausiedlung in Linz, dann in der DDR, dann würde es wieder stimmen. Ja, aber jetzt genau. Genau, aber deswegen haben wir eben nicht Plattenbauten genommen, sondern eben tatsächlich diese, weil sie eben zum Beispiel nicht Ulbricht-Bauten hießen, sondern eben tatsächlich die Stalinka-Bauten und weil sie eben von der Bauart eben auch viel stärker diese nationale Tradition aufgegriffen haben, was ein Plattenbau ja eben auch nicht gemacht hat. Genau, also Stalin-Allee wäre das einzige Beispiel, was irgendwie sinnig wäre, das wahrscheinlich heranzuziehen. Aber dann sind wir wirklich in der frühen Bauzeit der DDR. Da müssen wir 55 aufhören.
Und so ganz auf die Schnelle, um da jetzt einzuhaken, weil das ja eine Frage ist, die mich auch interessiert. Jetzt wirklich ideologisches Bauen. Hitlerbauten, Stalinbauten, was sind da die augenfälligsten Unterschiede? Wenn man jetzt nicht diese Repräsentativbaut nimmt, oder meinetwegen auch, also ich kenne das berühmte Verkehrsministerium in Tiflis, dieser Brutalismus.
Wie bitte? Die faschistischen Bauten. Naja, also diese Problematik ist natürlich zum ersten auseinanderzuhalten, eben was ist ein Repräsentationsbau und was ist ein Wohnbau. Weil sonst kommt man wirklich in Teufelsküche, sonst kann man überhaupt nichts mehr vergleichen.
Ja, jetzt konkret,
weil wir und bei konkreten sind. Minsk und Linz würde ich eben, also dazu kenne ich die Bauten in Minsk zu wenig, als dass ich jetzt wirklich sagen würde, das ist ein großer Unterschied. Mir scheint das eher sozusagen auf dem Level, auf dem ich die gerade betrachten kann, eben so, dass es diese großen Ähnlichkeiten gibt, dass die Funktion der Bauten eben deckungsgleich ist. Es geht sozusagen um die sowjetische Gesellschaft auf der einen Seite und um die Volksgemeinschaft auf der anderen Seite. Und die Idee, sozusagen erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, der in angemessener Größe oder sogar noch das übertrifft, eben gebaut wird, das ist sicherlich auch was diese Wohnungen sehr vergleichbar macht. Was jetzt die Unterschiede betrifft, da müsste man noch stärker sich diese Grundrisse genauer angucken und nochmal diese Bauten angucken. Aber auch die haben zum Beispiel ganz klar diese Idee, Grünplanung umgibt eben diesen Bau. Das hat im Übrigen auch der Plattenbau. Also dann sind wir doch wieder dabei, können wir vielleicht doch den Vergleich wagen. Also wenn man länger drüber nachdenkt, muss man eben immer zwei Stränge auseinanderhalten. Einmal, glaube ich, gibt es eben sehr starke Konstituenzlinien in der Geschichte des Städtebaus. Das ist die eine Linie, die man verfolgen kann. Und dann findet man wahrscheinlich immer Elemente, die in vielen Ländern existiert haben. Und auf der anderen Seite eben die Ideologie. Und irgendwann hört es dann eben auf, dann unterscheidet es den Wiener Sozialbau dann eben doch von dem Hitlerbau hier in Linz, weil dann eben die Ideologie massiv anders war. Ja, es war einfach eine andere
eine andere Funktion, die diese Bauten einnehmen sollten.
Ich möchte eine Frage an Sie richten, als Feinde, die ja wir sind nach Linz gekommen sind. Haben Sie das Gefühl gehabt, wir Österreicher sind ja leider ja ziemlich rechtsaffin, nicht unsere Freiheitliche, die ja ziemlich braun ist, ist über 20%, ja. Aber ich finde gerade die Hitlerbauten in Linz, ja, Hitlerbauten hat für mich zumindest und oder für die Leute, die ich kenne, überhaupt nichts mit Ideologie. Das ist ja so ein selbstverständliches Wort in Linz, ja. Ich kann mir vorstellen, dass an Außenstehenden irgendwo kalt über den Rücken läuft, gell, aber das, haben Sie das Gefühl, wenn Sie bei diesen Befragungen, dass man das heute noch immer mit einem Hitlerbau mit einer Ideologie verknüpft? Das würde mich interessieren. Haben Sie den Eindruck irgendwann gekriegt?
Also ich glaube, ich bin natürlich, als ich das mal zum ersten Mal gehört habe, bin ich echt aus dem Latschen und dachte, was ist das denn hier, Hitlerbau? Also ich würde eher so rum anfangen, ich finde diesen Begriff vollkommen überflüssig, weil entweder man müsste sinnigerweise Göringbau sagen, weil wenn es mit irgendwas verknüpft ist, dann ist es tatsächlich mit diesen Werken. Es macht überhaupt aus meiner Perspektive gar keinen Sinn. Nein, aber sozusagen Polemik beiseite. Ich glaube wirklich, diese natürlich wird es nicht verbunden mit was sozusagen rechtslastigen oder mit einer ideologischen Komponente, aber immer genau das ist ja das Problematische. Also man benutzt das Wort, aber verbindet überhaupt nicht sozusagen den Ausdruck. Man könnte auch irgendwie Blumentopf sagen, ja, zu diesen Bauten. Es würde überhaupt keinen Unterschied machen, weil es ja eben der Entstehungszusammenhang nicht erinnert wird. Und das ist sicherlich ein, nicht Ziel, würde ich es nicht sagen, aber eine Aufgabe der Ausstellung nochmal darauf zu verweisen, ob dieser Begriff überhaupt so viel Sinn macht und zweitens, ob es nicht sehr, sehr wichtig ist, den Entstehungszusammenhang der Bauten zurück an die Bauten zu binden. Dass es eben nicht irgendein Wohnbau ist, sondern ein Wohnbau, der unter ganz bestimmten historischen Entstehungsbedingungen entstanden ist. Und dann auch die zweite Frage nachschiebend, wie kann man das machen? Und das ist schwierig.
Ja, wir haben es ja versucht, nicht 2009, ich glaube Linz hat er das gar nicht so schlecht gemacht mit der Aufarbeitung der Vergangenheit. Aber ja, wir sind halt, wir haben halt ein Rechtsstrahl, sagen wir, ja. Zum Fremdschämen eigentlich, gell, aber.
Zum Eigenschämen.
Bitte?
Zum Eigenschämen.
Naja, ich meine, ich halte mich für unbefangen, ich habe mit denen nichts am Hut. Aber es ist halt einmal so, und jetzt wollte ich fragen, wie das eine Außenstehende oder eine Außenstehende beurteilt. Ne?
Na, wie gesagt, ich fände eben das sehr wichtig, dass man diesen Entstehungszusammenhang einfach mitdenkt. Dass man da in dieser Richtung weiter überlegt, wie man das hinkriegen kann, dass die Linzer nicht eben permanent dieses Wort benutzen. Ich habe es selber heute auch extrem viel benutzt. Es ist nun mal sozusagen die Konnotation, aber muss das eigentlich sein? Also, das ist. Wie bitte? Ja, also.
Ja, Sie haben natürlich recht. Ich meine, das rote Wien, ja, das wird als Zwischenkriegsbau. Da sagt ja keiner mehr diese Soziheime, ne? Die haben ja die gleiche Funktion gehabt. Die hat man so irgendwelche Festungen gemacht und Gemeinschaften gemacht. Dann sind sie irgendwo, ja, endlich gebaut, ne? In meiner Karl-Marx-Hof war ja eine Festung eigentlich im Bürgerkrieg, nicht? Und, Ähnliches, glaube ich, das ist dieser der Vierkant, ob das ein Vierkanter war oder ob das auf das römische Atriumhaus zurückgeht. Ich weiß nicht, das ist ja nicht so neu, diese Art zu bauen.
Na, wie gesagt, ich glaube, der Punkt ist jetzt sozusagen, nachdem jetzt so eine Ausstellung da ist, nachdem es ganz viele natürlich schon Projekte vorher gab, nachdem eben das Stadtarchiv ja wirklich schon seit 15 Jahren
sehr intensiv publiziert, wo Sie eben genau im Übrigen hier die wirtschaftspolitischen Fragen können wir da sicherlich finden und klären, was ich vorhin nicht beantworten konnte. Kommt jetzt, glaube ich, darauf an, das sozusagen in die städtische Öffentlichkeit zu holen und vielleicht über solche Dinge wie Begrifflichkeiten nochmal neu nachzudenken.
Ja, also ich habe schon ein paar Mal erwähnt in den Diskussionen, dass für mich das sehr fremd war. Und ich habe vorfrühes Jahr eine Wohnung gesucht und plötzlich wurde ich da mit dem Wort halt und mit dieser Art konfrontiert. Und da ist für mich gewesen auch die Überlegung, und die werde ich, wenn ich nach Berlin fahren sollte, irgendwann mal dann auch klären, wie es bei uns aussieht. Aussieht jetzt, meine ich. Ja. Ich weiß es nicht, wo in Berlin welche stehen. Ja. Aber in Berlin zum Beispiel, wo ich aufgewachsen war, ist dieses Wort nie benutzt worden. Ist nie nach dem Krieg irgendwas gesagt worden, dass es, oder ist von Hitler gebaut worden. Und hier ist es gängig, ohne zu überlegen, was damit im Zusammenhang steht. Und ich bin froh, was ich dir ja auch schon öfter gesagt habe, dass diese Ausstellung hier stattfindet und man Hintergrundwissen plötzlich hat und wirklich damit sensibler umgehen sollte mit diesem Wort und auch mit den, sage ich mal, das, was passiert ist. Weil es ist ja so, dass auch viele Menschen bei diesen Bauten gestorben sind beim Bauen. Das ist klar, ja. Und das finde ich auch wichtig, transparent zu machen. Das macht die Ausstellung jetzt transparent. Und seitdem, also ich war auch, muss ich sagen, jetzt danach noch ein bisschen ja auf Recherche und habe mir das nochmal genauer angeguckt, auch mit diesem Bewusstsein, was ich von dir gelernt habe. Und zu sagen, aha, interessant, was da passiert ist im Grunde. Ja. Und für mich das doch mit so einem Stück Unwohlsein und Unbehagen ist. Das ist so meine Sicht jetzt als Deutsche gegenüber diesen Bauten.
Aber ich glaube, Unbehagen muss man nicht haben, sondern einfach Bewusstsein. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also sozusagen das in die Öffentlichkeit zu holen und das eben wirklich, wie du sagst, transparent zu machen und diesen Begriff auch zu hinterfragen und auch zu überlegen, wo die Dinge herkommen, die einen eben so umgeben.
Ich würde sagen, ja genau, eine Frage noch oder unterbreche ich jetzt jemanden, der gerade aufzeigen wollte? Sonst machen wir jetzt Abschlussfrage, wenn es recht ist. Bitte.
Ja, ich bin eigentlich erst später gekommen und ich habe jetzt diese Diskussion da über Hitler baut, also über das Wort, und ich möchte einfach dazu sagen, warum heißen es nicht Göringbau? Hitler ist ein Teil, die Person Hitler ist ein Teil der Stadt Linz gewesen. Hitler war Linzer. Ja, bitte, Leonding wäre vielleicht eingemeindet worden, aber ich glaube, das Wort Hitlerbau drückt eigentlich irgendwie eh ganz gut aus, also jetzt habe ich das sehr ein bisschen gehört. Es hängt auch Blut dran, es waren sehr viele Fremdarbeiter, ich habe die Diskussion nicht von Anfang an gehört. Bei den Hitlerbauten oder auch bei den Hermann-Göring-Werke sehr viele Fremdarbeiter, sehr viel zwangsweise, sehr viel Ukraine, Außenlager vom KZ. An diese Bauten hängt auch Blut.
Also Sie meinen, dass das
das waren nicht lauter freiwillige Arbeiter, die diese Hitlerbauten errichtet haben. Es waren sehr viel Fremdarbeiter und Zwangsarbeiter. Daher glaube ich fast, dass der Ausdruck Hitlerbau ja gar nicht so schlecht ist, weil man ja gleich ein bisschen weiß, wo man
dran ist.
Wo man da daheim ist. Also, warum es Hitler und Göring, das wird einfach mit der...
Auf der anderen Seite, also ich kann die Argumentation gut verstehen, aber auf der anderen Seite tradiert man natürlich genau eigentlich die Propaganda wieder, indem man permanent diesen Bezug so sieht, wie ja gerne die Werbebroschüren das in den 30er Jahren oder ab 38 gemacht haben, eben Hitlers Heimat und die Patenstadt des Führers. Also insofern... Ich finde das nicht so eindeutig zu klären, aber ich kann
vielleicht
durchaus die Argumentation
nachvollziehen.
Vielleicht
kommt eben da auch dazu, wenn man heute so irgendwelche Wohnbauvorhaben plant, also im städtischen Bereich oder so, sind es einmal 100 Wohnungen, sind es einmal 200 Wohnungen, sind schon große Vorhaben. Ist gleich einmal Landeshauptmann alles abwärts anwesend bei der Eröffnung. Und solche große Vorhaben, wie das war, glaube ich, wird in einer demokratischen Verfassung gar nicht mehr so leicht gehen. Einfach solche Projekte mit 6.000 Wohnungen innerhalb von so kurzer Zeit zu realisieren, oder wenn man sich das anschaut, Linz-St. Peter, also wo jetzt eigentlich die Föst und die Chemie steht, ist, was ich gehört habe, innerhalb von einem halben Jahr ist das ganze Dorf abgesiedelt worden. Und dann war wirklich die Frage, da haben die Damen nur die Wäsche aufgehängt gehabt, also gesagt, jetzt müsst ihr weg. Man hat schon angefangen rundherum. Und da hat es geheißen am Samstag, was ich so gehört habe aus Erzählungen. Und dann haben die Damen noch gefragt, ob sie die Wäsche noch runtertun dürfen. Das kann eine Anekdote sein, aber angeblich nicht. Weg oder wir fahren. Oder so ähnlich, wie hat das geheißen. Also das war nicht demokratisch oder sonst was, das war einfach Zwangsregime. Und ich glaube nicht, also dass das Hitlerbau ein Propagandawort ist. Nur, ich glaube, es würde auch nicht viel bringen, wenn man es jetzt irgendwie anders, ja, Zwangsarbeiter Errichtungsbau oder so nennt. Also gerade in Linz, also wo es einfach diese
ja, man kann heute schon
Kombination.
Fahren Sie mal in die Solar City raus, dann sehen Sie, dass man auch heutzutage sehr wohl in der Lage ist, Großprojekte aufzuziehen.
Aber es sind schon deutlich andere Entstehungsbedingungen, insofern sollte man das nicht in einen Topf werfen. Aber ich finde, diese Begriffsfrage bleibt einfach offen. Das ist einfach ein, ich finde, beide Argumente sind nachvollziehbar. Ich glaube einfach, dass es darauf ankommt, eben so einen städtischen Diskurs permanent darüber zu führen. So, die letzte Frage.
Ich glaube, man muss auch bedenken, wie man vor 1938, 1939 gewohnt hat. Wie bei uns die Städte, Wohnungen am Gang, das Wasser, WC für drei Parteien. Man darf wie entsetzlich in Österreich die Wohnungen, außer das Rote Wien, wie entsetzlich das Wasser in der Wohnung in Wien oder auch in Linz. Schauen Sie die alten Wohnungen an. Da sind nur gute Leute und reiche Leute haben eine schöne Wohnung gewohnt. Die Masse hat in schlechten Wohnungen gewohnt. Und auf einmal werden Wohnungen gebaut mit einem Kinderzimmer etc. Das ist der, warum der so drinnen im Volk ist. Hitlerbau. Und der Hitler ist das gebaut worden. Das ist die Ursache, weil vorher nichts war.
So was auch die Kinder bauen.
Wollen Sie noch abschließend was sagen?
Nee.
Also, unsere liebe Gästin wird noch etwas hier sein für Sie und sich noch ein wenig löchern lassen, wenn es noch wichtig ist. Ansonsten lade ich ein, hinten noch was zu trinken. Bevor ich Sie jetzt entlasse, hören Sie noch etwas über die nächsten Veranstaltungen. Vorher aber noch verweise ich darauf hin, es gibt den Kepler-Salon aufgrund der Freunde des Kepler-Salons, des Vereins. Es liegt ein Gästebuch hinten auf. Sie können sich eintragen, Sie kriegen dann einen Newsletter zugeschickt. Und da wird zum Beispiel drinnen stehen, dass am kommenden Mittwoch wieder um 19.30 Uhr es gibt einen Kepler-Salon extra zum Thema Fressen die Alten den Kuchen weg, das Alter neu denken. Mit Karl Bleche, Andreas Kohl und Christa Kohr her. Und am Montag, dem 3. Dezember 1930, ein Schlager, aber der anderen Art, das jüdische Wien nur im Museum oder eine lebendige Gemeinde. Und zwar ist die uns allen doch gut bekannte Daniel Sperer zu Gast. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Soweit ist die Checklist von mir erfüllt. Ja. Danke, Silvia Necker.
Sehr gerne.
Doktor. Fürs Kommen. Danke Ihnen. Danke dem Kepler-Salon.